Herzlich willkommen zu Herting FM Folge 28 nach einer längeren Pause. Urlaubsbedingt, Corona-bedingt, andere Krankheiten sind dazwischen gekommen und noch immer sind wir nicht alle, also in dem Fall vor allem ich, vollständig hergestellt, aber ich wollte es jetzt nicht nochmal verschieben, deshalb müsst ihr ein bisschen mit einer kratzigen Stimme sprechen. Ja, wir sind wieder da und wie? Ich freue mich sehr, heute gleich drei KollegInnen von Herting begrüßen zu können. Heute geht es um Fashion und mit mir am Start sind die drei Betreiber des Blogs Fashion and Law aus unserem Hause. Und wir werden ein bisschen über den Blog plaudern und uns dann die rechtlichen Themen anschauen, um die es bei Mode- und Luxusgütern so geht. Wir schauen uns an, welche Möglichkeiten es gibt, Produkte im Modeumfeld rechtlich zu schützen. Es wird also um Marken- und Designrecht gehen. Wir sprechen um Urheberschutz und um den ergänzenden Leistungsschutz. Und zum Schluss schauen wir uns noch zwei bei Fashion People besonders aktuelle Phänomene mit der rechtlichen Brille an, nämlich es geht um NFTs und das Influencer-Marketing. Also eine sehr volle Folge und ich freue mich sehr, dass heute Olivia, Slavik und Konstantin bei mir sind. Alle drei sind Teil unseres wachsenden Team IP und alle drei sind im Verhältnis zu mir noch sehr jung. Ist ja auch nicht so furchtbar schwierig. Ihr seid jung, aber teilweise doch schon recht lange bei Herting. Bei mir ist heute zunächst Olivia Vikretovic. Hallo Olivia.
Hi Martin.
Sag kurz, wie lange du schon bei uns bist, was du so machst.
Ich bin seit Ende 2016 bei Herting. Ich habe als Studentin angefangen im anderen Team, im Team Litigation. Und bin dann letztes Jahr im Oktober zu Team IP gewechselt und bin jetzt auch wissenschaftliche Mitarbeiterin und ja, freue mich sehr, dass ich jetzt in dem neuen Team gut aufgehoben bin.
Sehr cool. Mit mir dabei und aus dem gleichen Team, Sviatoslav Gladkov. Wir sagen liebevoll Slavik.
Hallo Slavik. Ja. Hi. Genau, ich bin auch mit Olivia bei Fabian Reinholz im IP-Team als Rechtsanwalt. Ich habe letzten Sommer 2021 bei Herting angefangen, also bin jetzt ein gutes Jahr dabei. Genau, und freue mich, hier zu sein.
Von der juristischen Ausbildung her von euch dreien am weitesten, aber am kürzesten da, weil Nummer drei im Bunde ist Konstantin Berlage. Hallo Konstantin.
Hi Martin. Genau, also ich bin jetzt eigentlich schon im Team IP am längsten dabei, schon seit Ende 2019, also schon über 2,5 Jahre. Und ich bin Student an der HU hier in Berlin und habe da den IP-Schwerpunkt gemacht und gleichzeitig mit dem eben hier bei Herting angefangen. Und ja, und in dem Bereich, so in dem Schwerpunkt, haben wir uns halt viel mit Designrecht, Urheberrecht und Produktdesign sowas auseinandergesetzt. Und ich meine, hier in Berlin passt das ja auch. Kam halt Mode immer mal wieder auf und habe ich mir gedacht, als ich hier angefangen habe, das könnte man doch vielleicht irgendwie hier einbringen.
Hast du ja auch. Ihr habt nämlich zu dritt ein Projekt jetzt seit einigen Monaten mindestens mal, nämlich einen Blog. Sagt doch mal kurz, was ihr euch dabei gedacht habt. Was ist der Hintergrund von Fashion and Law?
Ja, genau. Also der Konstantin hat ja immer sehr viele Impulse und dazu gehörte unter anderem diese Idee, dass wir so einen Fashion-Blog machen könnten. Fabian hatte die Idee halt in den Kanzleiraum geworfen, im Jofix. Und dann sind Olivia und ich sofort aufgestanden und haben gesagt, ja, okay, das klingt doch super, haben wir voll Lust drauf. Und dann war eigentlich alles klar und so haben wir uns auch zusammengefunden. Und ja, ganz am Anfang haben wir uns halt gefragt, okay, wie machen wir das alles? Ob wir jetzt nun auf Englisch schreiben oder nicht und so weiter. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir es erstmal auf Deutsch halten. Und ja, dann haben wir erstmal so die Sachen um das Webdesign geklärt und haben uns zum Beispiel entschieden, alles klein zu schreiben, damit es auch rein optisch eine bestimmte Ästhetik bekommt.
Bisschen anstrengend und natürlich für den Deutsch-Touristen mit dem Kleinschreiben. Seit wann macht ihr das?
Wir machen das seit
Anfang des Jahres.
Ja, Anfang des Jahres
jetzt. Ne? Unter fashionandlaw.de, wer jetzt parallel gleich mal sozusagen reinschalten will. Genau.
Genau, ja. Dann wir haben den Vorteil, dass wir den Kerim Bakir auch bei Herting haben. Der hat gleich ein paar Fotos von uns geschossen. Und ja, dann ging es eigentlich schon ziemlich schnell los. Wir haben ja in unserer täglichen Arbeit im Team auch viele Fragen, die in diese Richtung zielen, teilweise auch spezifisch im Bereich des Moderechts angesiedelt sind. Und wir wollen letztlich irgendwie diese ganzen Themen bearbeiten und auch so eine Art Handbuch schaffen, in das man hineinblättern kann, wenn man Kreativschaffender ist und sich sagt, okay, ich habe gerade dieses Problem, wie sieht es denn damit aus, dass man so einen Ansatzpunkt hat?
Genau, und da haben wir ja so ein bisschen so diese Zweiteilung, dass wir einmal Wissenswertes haben, wo wir sozusagen zu abstrakten Fragen generell so ein bisschen Wissen sammeln, dass man quasi noch was nachschlagen kann. Und zur aktuellen Entwicklung, zum Beispiel Urteilen oder sowas, dass wir das auch nochmal nachschauen und dass man sozusagen immer diesen Blog wie so ein Handbuch zu Rate ziehen kann.
Ja, wir wollten halt damit, sage ich mal, nicht nur abstraktes Wissen zusammentragen, sondern auch konkrete Beispiele haben, weil da ist sehr wichtig, dass man sich das konkret vorstellen kann. Und wenn man ein bestimmtes Modeerzeugnis hat, wie ein paar Louboutin-Schuhe zum Beispiel, dann wollen die Leute auch wissen, was ist damit, wie kann man das rechtlich schützen, wie kann man das rechtlich auffangen.
Und Zielgruppe sind aber nicht in erster Linie Juristen, sondern nicht Juristen, oder?
Letztlich schon. Das ist ja auch für uns ein Aspekt, dass wir rechtliche Fragen so verständlich wie möglich darstellen wollen. Und das ist auch eine gute Übung für uns, weil das ja auch wichtig ist als Anwalt, Sachen, die recht komplex sind, einfach zusammenzufassen.
Absolut. Jetzt heißt ihr Fashion and Law, also ich würde mal Moderecht übersetzen. Was ist denn Moderecht überhaupt? Kann man das überhaupt so sagen?
Also an sich kann man sagen, dass Moderecht eher ein Auffangfach ist, beziehungsweise es gibt ja kein Gesetzbuch, was Modegesetz heißt zum Beispiel, das gibt's halt nicht. Aber man kann sagen, dass Mode einfach ein Anwendungsbeispiel ist in zahlreichen Rechtsgebieten, wie zum Beispiel Designrecht oder Markenrecht. Und es ist ein sehr offenes Gebiet, was sich dort auch nicht verschließt vor Themen wie NFTs, wie wir später sehen werden. Das heißt, es ist letztlich ein Anwendungsbeispiel für in zahlreichen Rechtsgebieten.
Ist eigentlich ganz typisch, wenn wir jetzt gucken, zum Beispiel wenn wir überlegen, wie machen wir was auf unserer Website, kann man halt einerseits auf die Rechtsgebiete gucken, dann kann man das IP, Marken, Urheberrecht und so weiter gucken, oder man schaut auf die Branchen, also in meinem Bereich Datenschutzrecht ist ja jetzt auch nicht, ist ja auch Querschnittsmaterie, aber kommt halt mehr aus dem Rechtlichen. Internetrecht kommt wieder mehr vom Medium, während eben das Moderecht eben mehr aus der Branche, wenn man so will, kommt. Genau, sag noch kurz, du hattest, glaube ich, gerade schon ganz bisschen angedeutet, aber die Struktur von eurem Blog, was habt ihr euch da überlegt? Wie wollt ihr das machen?
Na, letztlich haben wir eine Zweiteilung gemacht, damit das so übersichtlich wie möglich ist. Wir haben auf der einen Seite diese Wissensdatenbank, wo Sachen oder moderechtliche Fragen ganz abstrakt dargestellt werden und dieses Wissen sozusagen erklärt wird. Und wir haben halt aktuelles Urteile, wo ganz neue Entscheidungen da sind und dieses abstrakte Wissen nochmal ganz konkret erklärt wird.
Prima. Gut, also ja, alle mal reinschauen, fashionandlaw.de. Und jetzt hatte ich ja am Anfang schon gesagt, was wir mal so ein bisschen uns die einzelnen Rechtsgebiete, die im Moderecht eine Rolle spielen, anschauen werden. Eines der wichtigsten und nicht zuletzt deshalb sicherlich ganz nach vorne gerückt hier in unserer kleinen Folge, ist das Markenrecht. Olivia, was ist denn überhaupt eine Marke? Sag doch mal den Leuten da draußen, was man sich darunter verstehen kann.
Also zunächst einmal hast du auf jeden Fall richtig festgestellt, dass das Markenrecht für die Modewelt die größte Schnittstelle ist. Und wir haben auch in unserem Blog bisher damit die größten Berührungspunkte festgestellt. Und zu deiner Frage, was eine Marke eigentlich ist. Eigentlich kann das jedes Zeichen sein, welches sinnlich wahrnehmbar ist. Es gibt verschiedene Markenformen, wobei die häufigsten Formen Wortmarken sind. Das heißt, bestehend aus Wörtern, aber auch aus ganzen Slogans. Es gibt dabei auch noch Bildmarken, die aus grafischen Elementen bestehen, wie zum Beispiel Logos. Da kann man sich beispielsweise das Swoosh-Zeichen von Nike vor Augen führen. Genau. Und des Weiteren gibt es dann die Wortbildmarken. Das ist eine Kombination aus den beiden gerade genannten Markenformen. Dort gibt es dann meistens ein grafisch ausgestalteter Schriftzug. Man denke an Calvin Klein, also an das C und K in Großbuchstaben und dann davor der Schriftzug Calvin Klein. Das ist eine klassische Wortbildmarke, also die kombiniert ist aus Bild und Wort. Genau, und diese drei genannten Markenformen sind auf jeden Fall vor allem wegen ihrer ästhetischen Wirkung für die Modebranche gerade gar nicht wegzudenken. Es gibt aber auch noch weitere Markenformen. Es würde den Rahmen sprengen, wenn ich alle aufführen würde. Aber nennenswert ist auf jeden Fall auch noch die Form der Farbmarken. wobei die Farbe oder eine bestimmte Farbkombination geschützt wird. Wir könnten hier an das Orange von Hermes denken, das ist eine Farbmarke.
Der plumpe IT-Rechtler denkt natürlich an das Magenta von der Telekom.
Genau. Ja, das gibt's auch. Ja, also bei den Farbmarken ist es aber wichtig, dass der Verbraucher diese Farbe als Herkunftshinweis verstehen muss und nicht bloß als dekorative Gestaltung vom Produkt. Denn nur dann ist dieser Markenschutz möglich. Also nur dann kann eine Farbmarke eingetragen werden, weil man muss auch bedenken, dass die Anzahl der zur Verfügung stehenden Farben natürlich begrenzt ist. Und Farbmarken sind daher eher selten und haben höhere Hürden für die Eintragung. Wir haben darüber übrigens auch in unserem Blog schon geschrieben. Wir haben einen Beitrag zu abstrakten Farbmarken. Wer Lust hat, kann da gerne noch Näheres dazu finden.
Genau, jetzt haben wir gesprochen darüber, welche Arten Marken oder welche Formen von Marken es gibt. Wer ist denn Inhaber einer Marke?
Also wir unterscheiden zwischen Individualmarken und Kollektivmarken. Das ist der Unterschied in der Inhaberschaft dann der Marke. Bei der klassischen Individualmarke kann Inhaber jede natürliche und juristische Person sein, sowie Personengesellschaften. Und bei der Kollektivmarke, wie die Bezeichnung schon nahelegt, geht es dann darum, dass ein bestimmtes Kollektiv, zum Beispiel ein Verband, Rechtsinhaber ist der Marke.
Okay. Gut, jetzt sind wir so ein bisschen durch die Grundlagen durch. Da stellt sich natürlich die Frage, was soll das eigentlich? Wozu hat man denn eigentlich Markenschutz? Welche Funktionen gibt es bei den Marken?
Genau, also die Frage nach den Funktionen ist eine sehr wichtige. Denn es wird immer wieder betont im Markenrecht, dass es vor allem zwei Hauptfunktionen gibt. Die Herkunftsfunktion und die Unterscheidungsfunktion. Durch eine Marke wird vor allem die Herkunft der Produkte, also die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Unternehmen, garantiert. Und dahinter steht dann beispielsweise ein gewisses Qualitätsversprechen und so weiter. Also sollte die Herkunft durch die Marke auf jeden Fall klar werden. Also wer ist ursprünglich Inhaber? Außerdem dienen Marken auch der Unterscheidung. Als Unternehmen in der Modebranche möchte man durch Marken seine Waren kennzeichnen, um sie vor allem von den Waren der Konkurrenz abzugrenzen. Also schaffen Marken Unterscheidungsmerkmale gegenüber den Angeboten der Mitbewerber. Verbraucher können sich dann bei der Kaufentscheidung an dieser Kennzeichnung orientieren. Das waren jetzt die beiden Hauptfunktionen, die Herkunfts- und die Unterscheidungsfunktion. Daneben gibt es noch ein paar kleinere weitere Funktionen, die mit einer Marke so verbunden sind. Beispielsweise könnte man die Kommunikationsfunktion auch noch darin sehen. Das heißt, dass das Unternehmen durch die Marke mit dem Verbraucher kommunizieren will auf eine bestimmte Weise. Im besten Fall wird beim Verbraucher dann ein bestimmtes Gefühl hervorgerufen durch diese Marke. Qualitätsfunktion gibt es auch noch. Also eine gleichbleibende Qualität soll vermittelt werden anhand dieser Marke, die auf den Produkten dann drauf ist.
Das scheint mir auch einer der wesentlichen, sagen wir mal, Grundgedanken im Markenrecht überhaupt zu sein, dass man eben nicht möchte, dass jemand, der Mühe hatte, eine Marke aufzubauen und Markeneintragungen, kommen wir gleich dazu, vornimmt und so weiter, dass der nicht sozusagen damit leben muss, dass jemand anderes von seinem Ruf, von der Qualität dieser Marke dadurch profitiert, dass er billig vergleichbares Zeug anbietet unter dem gleichen oder einem sehr ähnlichen Namen. Ne? Darum geht es ja dann im Prinzip
genau auch.
Gut, ja, jetzt habe ich es gerade schon selber angesprochen. Wie entsteht Markenschutz eigentlich?
Also es gibt zwei verschiedene Weisen, wie Markenschutz entsteht. Zum einen entsteht Markenschutz durch Eintragung in ein Markenregister. Also beispielsweise gibt es in Deutschland das Deutsche Patent- und Markenamt, kurz gesagt DPMA. Oder in Europa, also europaweit, gibt es das Europäische Amt für geistiges Eigentum. Dort kann man dann Schutz von Marken in Europa bzw. der EU ersuchen.
Ganz kurz, wenn ihr Marken eintragen lässt, macht man das inzwischen mehr beim DPMA oder mehr beim in Alicante?
Also wir haben die Beobachtung gemacht, dass in letzter Zeit eigentlich mehr europäisch Schutz ersucht wird und seltener.
Mehr Value for Money.
Ja. ja, das ist dann ja irgendwie umfassender und manche wollen halt direkt durchstarten und nicht erstmal klein anfangen. Wobei, genau, es gibt natürlich auch noch internationale Marken, die man dann IR-Marken nennt. Und da kann man dann Markenschutz in einer Vielzahl von Staaten, ist Markenschutz in einer Vielzahl von Staaten dann ermöglicht. Das geht aber nur auf der Grundlage einer nationalen Basismarke. Also zum Beispiel dann die deutsche Marke. Das ist halt dann der erste Start, dass man beispielsweise zu uns kommt, eine Marke beim DPMA, also in Deutschland, anmeldet und irgendwann dann überlegt, möchte man die nicht dann Schutz erstrecken auf weitere Länder oder eine internationale Marke draus machen, was dann natürlich möglich ist, weil es ja die Basismarke gibt. Ja.
Und kann ich jede Marke anmelden oder gibt es irgendwelche Schutzvoraussetzungen sozusagen?
Also das Amt prüft ganz genau vorab, ob die Marke eintragungsfähig ist. Es gibt nämlich bestimmte absolute Schutzhindernisse, die eine Eintragung verhindern können von vornherein. Beispielsweise darf die Marke keine beschreibenden Angaben enthalten, also keine Angaben über die Produkte, für die die Marke dann geschützt wird. Dadurch soll die Monopolisierung eines Marktteilnehmers verhindert werden und auch das Freihaltebedürfnis der Allgemeinheit gewährleistet werden. Also ein Beispiel wäre, dass man jetzt nicht einfach die Bezeichnung, also das Wort Jeans, eintragen lassen könnte für Jeanshosen.
Genau, also da ist, glaube ich, für alle muss man sich halt vergegenwärtigen, dass man natürlich mit dem Schutz einen gewissen Zielkonflikt hat oder mit dem, überhaupt, wenn man Markenschutz zulässt, ne, weil es ja eine Monopolisierung ermöglicht. Und wenn ich jetzt derjenige bin, der Jeans als Marke eingetragen hat und niemand mehr seine Hosen Jeans nennen darf, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig.
Genau, der Schutz würde zu weit gehen.
Genau, auf jeden Fall. Okay, das macht das Amt sozusagen von Amts wegen und prüft es dann.
Genau, und es gibt noch einen zweiten Punkt, der sehr oft auch zum Versagen vom Markenschutz führt. Also das Amt prüft nämlich auch, ob das Zeichen, was eingetragen werden soll, überhaupt unterscheidungskräftig ist. Die Unterscheidungskraft ist ein sehr wichtiger Begriff im Markenrecht. Es geht dabei um die konkrete Eignung dieses Zeichens, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, dass dann die Waren und Dienstleistungen von einem bestimmten Unternehmen als von einem bestimmten Unternehmen kennzeichnend
wahrgenommen wird, sozusagen.
Wahrgenommen wird, ja. Genau, Entschuldigung. Mhm. Und dadurch halt von anderen Unternehmen unterscheidet. Also wie ich vorhin auch schon gesagt habe, die Herkunftsfunktion spielt hier wieder eine große Rolle.
Genau, wenn es fehlt, wenn es sozusagen auch wieder was Allgemeines ist, dann gibt es halt die Eintragung nicht. Dann sagt schon das von Amt wegen. Das ist doch auch das, womit ihr am meisten zu tun habt. Monierungen vom Amt, dass man dann sagt, ja okay, da müssen wir jetzt nochmal nachlegen und das irgendwie begründen, warum es aber doch eintragungsfähig ist, oder?
Genau, nee, wir prüfen meistens dann schon vorab.
Okay, also noch besser.
Gibt's dann, genau, sodass wir halt vorbeugen, dass das überhaupt passiert. Und ja.
Genau, eine Sache, die ich immer noch weiß vom Markenschutz, ist das berühmte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Sag mal da noch einen Satz dazu. Was hat es damit auf sich und was macht man da eigentlich?
Genau, also bei der Anmeldung der Marke, man muss den konkreten Schutzbereich schon bestimmen. Also man kann die Marken nicht einfach abstrakt für alle denkbaren Waren und Dienstleistungen eintragen lassen, sondern für bestimmte angemeldete Produkte, die dann Schutz genießen. Genau, man reicht ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ein, in dem man schon festlegt, welche Waren eingetragen werden sollen für diese bestimmte Marke. Es gibt dann bestimmte Klassen, auf die man zurückgreift. Das sind 45 Stück. Einige davon sind für Waren und andere für Dienstleistungen bestimmt. Und in der Modebranche besonders essentiell ist die Klasse 25, denn die umfasst Bekleidungsstücke, Schuhe, Kopfbedeckungen etc.
Okay. Ja, und daran wird, also die Unterscheidungskraft wird dann wahrscheinlich auch an den Klassen gespiegelt, ne? Also Apple, berühmtestes Beispiel, wahrscheinlich ist eben für Computer, Hardware und Telefone eintragungsfähig, aber für Obst wahrscheinlich nicht, wäre mal meine Prognose.
Genau, ja. Das ist das klassische Beispiel.
Genau. Jetzt hast du eingangs gesprochen, es gibt zwei Arten davon, wie Markenschutz entstehen kann. Eine ist durch Eintragung und die andere?
Es gibt auch die Möglichkeit des Markenschutzes durch Benutzung. Man nennt dann die Marken Benutzungsmarken. Das bedeutet, dass der Markenschutz auch ohne Eintragung im Register entstehen kann. Also durch die schlichte Verwendung der Marke im geschäftlichen Verkehr. Aber hinzu kommen muss auf jeden Fall, dass diese Benutzung bei einem großen Teil der potenziellen Kundenkreise zu einem Bekanntheitsgrad geführt hat. Also die Marke muss Verkehrsgeltung erlangt haben, sagt man. Das ist auch ein Schlüsselbegriff im Markenrecht, die Verkehrsgeltung. Man müsste dann im Zweifel nachweisen können, dass die Verkehrsgeltung als Marke für ganz bestimmte Produkte gegeben ist, wobei es nicht auf die Beliebtheit des Produkts an sich ankommt, sondern darauf, ob die Marke einem entsprechend hohen Teil vom Publikum als Herkunftszeichen bekannt ist.
Ich frage mich ja immer, ob es das überhaupt noch gibt in der Praxis, weil wenn mir die Marke so wichtig ist und ich sie so einführe und das Publikum die Marke so toll findet, dass ich sie sozusagen Verkehrsgeltung erlangt hat, dann bin ich doch meist schon so weit, dass ich es mir auch habe eintragen lassen und werde dann nicht darauf bauen, also wäre jedenfalls mal mein Gefühl, dass man dann schon mit dem Markenschutz durch Benutzung durchkommt.
Genau, also der Markenschutz durch Eintragung ist auf jeden Fall rechtssicherer.
Ja, genau. So, jetzt sind wir eigentlich hier Fashion and Law. Jetzt, und deine Beispiele waren, anders als meine, auch immer unter dem aus dem Modebereich. Aber welche Relevanz hat das Markenrecht denn so für die Mode? Wahrscheinlich eher höher als niedriger, würde mich jetzt mal. Alles andere würde mich überraschen, aber sag mal kurz.
Nein, hast du schon richtig getippt. Ja, also sehr hohe Relevanz. Eine Marke bleibt ja beständig, während das eigentliche Bekleidungsstück ja meistens nur kurzfristig verfügbar ist, wenn man zum Beispiel an Kollektionen und Trends denkt und so weiter. Eine Marke ist sehr langlebig im Gegensatz dazu. Und mit der Zeit kann eine Marke auch sehr an Wert gewinnen, wodurch der Gesamtwert eines Unternehmens gesteigert werden kann. Und natürlich spielt das Markenrecht auch oder eine Marke auch eine große Rolle für das Image des Unternehmens und kann dem Modeunternehmen eine dauerhafte Charakteristik verleihen. Ja, das sind so die relevanten Punkte, die uns auf jeden Fall aufgefallen sind. Und ja.
Jetzt gibt es noch so ein paar Besonderheiten, ein paar Marken, die du gerne noch aufgezählt haben wolltest, die sozusagen vor allem, also die gibt es natürlich alle immer überall, aber die es jetzt vor allem im Modebereich gibt. Was sind so die Specials, die sich abheben von dem, was wir so üblicherweise kennen als Wortmarke, Wortbildmarke, Bildmarke?
Genau, ich habe ja schon am Anfang die Wortmarke, Bildmarke und Wortbildmarke erwähnt. Für die Modebranche auch sehr beliebt sind die Positionsmarken. Da geht es um die räumliche Positionierung der Marke auf der mit ihr gekennzeichneten Ware. Also das Element wird an stets gleicher Stelle und in gleicher Größenrelation auf dem Produkt angebracht. Ein gutes Beispiel ist das rote Stofffähnchen an der Hosentasche von Jeans bei Levi's oder die drei Streifen auf den Schuhen von Adidas. Genau, also zu beachten ist aber, dass der Verkehr in diesem Zeichen dann aber nicht nur eine Verzierung sehen darf, sondern er muss darin eine Herstellerkennzeichnung erkennen. Also diese Positionsmarke muss derart von der Branchenüblichkeit abweichen, dass der Verkehr dann auf den Hersteller schließen kann. Das ist halt dann wieder, das geht dann wieder in Richtung Unterscheidungskraft, sag
ich mal. Dass sozusagen ich als Wettbewerber mit einem roten Fähnchen an der gleichen Stelle nicht durchkommen würde, auch wenn da gar nicht Levi's draufsteht, sondern irgendwas anderes draufsteht oder gar nichts draufsteht, dass man sozusagen den Markenschutz allein deshalb genießt, weil es sozusagen ja abweicht von dem, was normalerweise.
Genau, also wenn es üblich wäre, dass immer dieses Fähnchen an dieser Stelle an Jeans angebracht ist, genau, weil es zum Beispiel die Funktion schon eh.
Zum Beispiel zwei so Beine wäre jetzt nicht so gut schutzfähig für eine Hose, hoffentlich.
Ja. Ja, ein weiteres Beispiel sind auch 3D-Marken. Dort wird Schutz für die dreidimensionale Gestaltung von einem Zeichen erlangt. Und es gibt aber viele Einschränkungen für, also viele große Hürden für eine Eintragung aufgrund der Nähe zum Designrecht. Dazu kommen wir auch gleich nochmal, oder Konstantin kommt dazu. Ja, weshalb, also ein Beispiel wäre, dass Markenschutz versagt wird für solche Zeichen, die nur aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt sind, also wesensnotwendig sind. Das heißt, eine normale Grundform einer Handtasche oder einer Jeans kann jetzt nicht als dreidimensionale Marke eingetragen werden.
Überall die gleiche Abgrenzung, ne? Das ist eigentlich dann schon, zieht sich ja eigentlich schon durchs Markenrecht, ne? Dass sich halt alles, was sich sozusagen das Produkt beschreibt oder sich aus dem Produkt ergibt, kann und sollte nicht monopolisiert werden. Prima. Ja, habt ihr noch Ergänzung zum Markenrecht? Sonst würde ich nämlich mal switchen. Du hast es gerade schon angedeutet. Ich gucke in die Runde. Alle schütteln den Kopf, im Podcast nicht so gut zu sehen. Aber dann Designrecht. Konstantin, jetzt haben wir Markenrecht gehört. Was ist denn eigentlich Designschutz? Da hört es dann nämlich für mich, Markenrecht, habe immer noch den Eindruck, auch so Keyword Advertising haben wir jetzt im Internetzusammenhang immer mit Markenrecht zu tun. Aber beim Designrecht hört es dann schon auf. Erkläre uns auf, was ist das?
Ich würde sagen, also wenn man schon Design hört, glaube ich, haben ja eigentlich alle so ein bisschen so eine Vorstellung so davon. Also Design wurde früher in Deutschland Geschmacksmusterrecht genannt. Da kann mich, finde ich, schon auch als Jurist mir eigentlich nichts mehr drunter vorstellen. aber da geht es eben so von dem, was Olivia gerade angesprochen hat, eben gerade um diesen ästhetischen Eindruck eines Erzeugnisses, also einer Ware. Und es ist dazu da, dass man sozusagen dafür belohnt wird, dass man sich ein Produkt ausgedacht hat, was einfach gut aussieht, was einen guten Eindruck ausmacht und deswegen besonders gerne gekauft wird. Und sozusagen das Designrecht ist dazu da, diese Leistung eben zu honorieren, dass man dafür dann eben ein IP-Recht kriegt. Und dann hat man eben das ausschließliche Recht, dieses Produkt oder Produkte mit dieser Gestaltung zu vertreiben, zu benutzen und so weiter.
Gibt es irgendwie so ein Beispiel, was jeder kennt, was einen Designschutz genießt, aber nicht eine Marke?
Also viele so besonders ikonische Designs, die es schon länger auf dem Markt gibt, da muss man sagen, die sind jetzt mittlerweile nicht mehr designgeschützt, weil das Designrecht eben zeitlich beschränkt ist. Aber zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal überlegen würde, die Gestaltung von, sagen wir mal, der Kellyberg oder sowas, wenn das jetzt so heute rauskommen würde, würde es sofort als Design eingetragen werden.
Ja, jetzt hast du schon gesagt, als Design eingetragen, wie erlangt ein Design einen Schutz? Wie wird es geschützt?
Ähnlich wie bei der Marke ist es vor allen Dingen ein Registerrecht. Und dann gibt es eben genauso wie bei der Marke so die deutsche Schutzebene, also die nationale. Beim Europäischen Amt in Alicante kann man auch europaweit ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster kriegen. Und es gibt eben auch die WIPO-Ebene, also dass man über das sogenannte Hager-System auch viele verschiedene nationale oder europäische Schutzrechte anmelden kann. Aber das ist dann eher so eine sozusagen Vereinfachung des Anmeldeprozesses. Und Designrecht ist eben vor allen Dingen so über diesen Registerprozess. Aber es gibt auf europäischer Ebene auch das sogenannte nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Und das wird für 3 Jahre, nachdem es sozusagen das erste Mal dem Verkehr zugänglich gemacht wurde, so gezeigt wurde, wird das auch geschützt. Und das ist gerade im Modebereich ziemlich wichtig.
Okay. Jetzt generell, was sind so Vor- und Nachteile des Designrechts?
Vorteil ist natürlich so, dass das ja so vom Themenbereich eigentlich ziemlich gut zur Mode passt, weil eben sozusagen diese schöne Produktgestaltung geschützt wird und deswegen es thematisch sehr gut passt. Das Problem ist vor allen Dingen, dass eben die Modeindustrie sehr schnell ist und so ein Registerverfahren schon mal eine ganze Weile dauern kann. Da muss man sagen, also das Designrecht hat da den Vorteil, dass das Amt beim Eintragungsverfahren relativ wenig prüft und dass man dann relativ schnell noch eine Eintragung kriegt und dann im Verletzungsprozess eben nachgeprüft werden muss von den Gerichten. Sozusagen sind die Anforderungen an den Schutz überhaupt gegeben, also Neuheit und Eigenart, dass es sowas eben vorher noch nicht gab.
Das heißt, anders als jetzt beim Markenamt, was halt prüft, Eintragungsfähigkeit prüft und sagt, es ist überhaupt unterscheidungskräftig, wird beim Designschutz im Zweifel eingetragen. Aber wenn ich dann jemand bin, dem Nachahmung vorgeworfen wird und deshalb verklagt werde, dann kann ich mich wehren mit, hätte eh nicht eingetragen werden dürfen. Weil genau, es schon also nicht neu war, weil wir hatten das schon auf der Messe ein Jahr davor gezeigt.
Genau, also es wird grundsätzlich vermutet, dass wenn ein Design sozusagen die anfängliche Prüfung überstanden hat, dass das sozusagen rechtsgültig ist. Mhm. Aber es wird eben vom Amt am Anfang weniger geprüft und gerade so Neuheit und Eigenart muss dann eben bewiesen werden, dass das gar nicht schutzfähig war. Okay. Und das geht dann also vergleichsweise schnell, im Gegensatz zum Beispiel bei Patenten. Aber weil das für die Modeindustrie vor allem immer noch nicht reicht, gibt es eben dieses nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Das bietet total unkomplizierten Schutz. Das Problem ist aber, dass es Schutz eher gegen Nachahmungen gibt. Also das ist enger. Also es ist sozusagen, dass nicht nur ausreicht, dass der Gesamteindruck von 2 Produktdesigns übereinstimmt ist, sondern sozusagen der Kopist oder die Kopistin muss auch subjektiv das eigene Design als Vorlage benutzt haben. Ist natürlich schwer zu beweisen, aber es reicht dann, wenn man die Umstände nachweist.
Sozusagen. Das ist sozusagen die Abgrenzung zur Parallelschöpfung. Im Prinzip könnte ich mich beim nicht eingetragenen Geschmacksmuster damit verteidigen, zu sagen, du, ich kannte das nicht, ich habe es halt, das ist halt zufällig genauso entwickelt worden und sieht halt jetzt am Ende genauso aus. Und dann muss mir nachgewiesen werden, dass ich sozusagen schon darauf beruht habe.
Genau, also es reicht man der eigenen Beweislast, kommt man dann eben auch schon nach, wenn man es schafft, die Umstände zu beweisen, die es nahelegen, dass der Gegner sozusagen das eigene Design kannte. Und zum Beispiel, wenn das eigene Produkt auf einer großen Modemesse gezeigt wurde und dann zufälligerweise einen Monat später das bei jemand anderem auftaucht, liegt es ja schon nahe.
Okay. Gut, vielleicht letzte Frage, bevor wir dann weitergehen, nochmal, zum Urheberrecht kommen wir noch, aber vielleicht sagst du nochmal kurz, wie ist jetzt Design, Urheberschutz, scheint ja irgendwie auch nah beieinander zu liegen, wie ist da die Abgrenzung, kann man abgrenzen?
Genau, also das ist bei IP-Rechten generell ein größeres Thema, ob man so verschiedene Schutzrechte kumulieren kann oder ob die eigentlich alle voneinander strikt getrennt werden müssen. Mittlerweile ist es eher so, dass man davon ausgeht, dass man eben auch kumulieren darf, aber trotzdem ein bisschen schauen muss, dass sozusagen alles Schützenswerte so ein bisschen so zumindest da einsortiert wird, sozusagen, wo es hin soll, in die Schachtel. Und früher, also das Designrecht gibt es schon total lange, aber früher wurde es so ein bisschen als kleines Urheberrecht angesehen, was eben von dem großen Urheberrecht getrennt werden sollte. Und da gab es zum Beispiel, also in Amerika und früher auch in Italien, überall in der EU wurde das ein bisschen strenger gehandhabt, eben dass sozusagen dann so Produktdesigns, also angewandte Kunst, eben besonders individuell gestaltet sein muss, um Urheberrechtsschutz zu genießen. Und sonst, wenn es quasi nur das kleine Urheberrecht kriegen soll, wird dann eben so ein Designregisterrecht eingetragen. Aber heutzutage in der EU ist das durch die Harmonisierung alles hinfällig geworden, weil der EuGH eben darauf beharrt, dass für alle verschiedenen Arten von urheberrechtlich geschützten Sachen die gleichen Anforderungen gelten. Und so spätestens seit Ende der 10er Jahre ist eigentlich anerkannt, dass zum Beispiel auch Jeans von G-Star Urheberrechtsschutz genießen können oder zum Beispiel Faltfahrräder von Brompton und sowas.
Und letzte Frage dazu, ist es nicht, also würde ich nicht als derjenige, der findet, dass sein Design oder seine Rechte verletzt worden sind, durch jemanden sowieso aus allen Rohren schießen und sagen, das ist hier ein nicht eingetragenes Geschmacksmuster, ihr habt meine Urheberrechte verletzt und übrigens eine Marke hat ihr auch noch eingetragen? Oder macht man das da eher nicht?
Doch,
voll. Ja, würde man wohl so machen und dann irgendwas wird schon hängen bleiben, alte Litigators.
Also wenn man es hinkriegt, dann gerne.
Okay. Prima. Bevor wir gleich zum Urheberrecht kommen, wollen wir noch einen kleinen Ausflug machen und zwar nicht ins Grüne, sondern ins UWG. Und Slavik hat mitgebracht den ergänzenden Leistungsschutz, den es irgendwie auch noch so immer gibt. Was hat es denn damit auf sich? Was ist das?
Genau, also wir haben ja schon über viele Schutzrechte gesprochen, wie jetzt das Design oder die Marke oder wir haben das Urheberrecht angerissen. Nun ist es aber so, dass man, wenn man diese Rechte prüft, nicht immer die Voraussetzungen erfüllt sind. Es kann ja sein, dass eine Marke nicht eingetragen wurde oder der Schutz schon abgelaufen ist oder die Ansprüche an einem anderen Punkt enden. Und trotzdem will man ein Produkt, was besonders gestaltet ist, vor Konkurrenten schützen. Was macht man da? Für solche Fälle gibt es noch den ergänzenden Leistungsschutz im UWG. Über diesen kann man auch seine Produkte vor Konkurrenten schützen. Das ist ein Instrument, das wurde eigentlich von der Rechtsprechung entwickelt, aber es wurde später dann tatsächlich vom Gesetzgeber dann im Jahr 2015 im UWG geregelt, im Paragraph 4 Nummer 3 UWG. Und wie gesagt, der Vorteil ist halt, dass man so einen ergänzenden Leistungsschutz gar nicht erst eintragen muss im Register und dass man dafür auch gar keine Schutzfristen hat. Es ist einfach ein Instrument, was neben diesen ganzen Sonderrechten, von denen wir gesprochen haben, anwendbar ist. Wobei man natürlich sagen muss, okay, wie kann es denn sein, dass irgendwie, wenn jemand irgendwie eine Marke eingetragen hat und da der Schutz versagt ist, wie kann es sein, dass der jetzt mit dem ergänzenden Leistungsschutz um die Ecke kommt? Das ist immer eine wichtige Frage, die man klären muss, bevor man sich ins UWG begibt, ob der ergänzende Leistungsschutz denn anwendbar ist.
Genau, scheint ja irgendwie klar zu sein. Ne? Ich schaffe gewerbliche Schutzrechte, die ja auch zum Teil da sehr genau sind. Ja, wir haben vorhin gehört, ist nicht eintragungsfähig, ist nicht unterscheidungskräftig und so weiter. Und dann kommt man Naja, ist nicht so schlimm, wir haben ja noch das UWG.
Ja,
da müsste es ja so sein, dass man da eher zurückhaltend mit umgeht und da vielleicht zusätzliche Voraussetzungen gelten. Ne?
Genau, also da muss man gucken, dass keine Wertungswidersprüche halt entstehen.
Genau. Ja. Was sind denn die Voraussetzungen für einen Schutz aus 4 Nummer 3 UWG?
Genau, also im Grunde hat man 4 Voraussetzungen. Also das erste ist, dass man halt eine Ware anbieten muss. Und diese Ware muss eine Nachahmung sein von einem Originalprodukt. Und dieses Originalprodukt muss wettbewerbliche Eigenart aufweisen. Und da müssen zusätzlich besondere Umstände vorliegen, aus denen diese Unlauterkeit sich ergibt.
Das genau, gehen wir die mal kurz durch, die Voraussetzungen. Also Waren, ist wahrscheinlich einfach.
Genau, also es ist ja, wie gesagt, nicht nur auf Modewaren beschränkt, sondern das kann alles Mögliche sein. Das können auch Möbel sein oder Lebensmittel. Also es kann im Grunde jede Ware sein, die im Verkehr verkauft wird.
Punkt 2, Nachahmung.
Genau, dann schaut man sich diese Gestaltung der jeweiligen Ware an und guckt, ob diese besonderen Merkmale des Originals denn übernommen wurden. Das ist eine allgemeine Betrachtung, wo man so eine Gesamtanschauung und den Gesamteindruck heranzieht, ob da nun eine Nachahmung vorliegt oder nicht.
Und dann, jetzt sind wir gespannt auf die besonderen Umstände.
Ja, es klingt alles ein bisschen neblig, aber ist alles nicht schlimm. Das steht auch alles im Gesetz drin. Und zwar, das kann halt sein, wenn der Nachahmer den Abnehmer täuscht, dass sozusagen das doch ein Originalprodukt ist. Oder wenn diese Wertschätzung von dem Originalprodukt ausgenutzt wird. Oder vielleicht eher selten, wenn diese Kenntnisse oder Unterlagen, die notwendig sind für das Originalprodukt, unredlich erlangt wurden. Das sind diese besonderen 3 Umstände, die vorliegen können.
Mhm. Gut, jetzt haben wir die 3 Sachen. Jetzt hast du aber vorhin gesagt, dass geschützt sind nur Produkte mit sogenannter wettbewerblicher Eigenart. Was hat es damit auf sich? Was soll das ausgrenzen?
Genau, also es geht letztlich darum, dass das Produkt eine besondere Gestaltung haben muss. Allein aus der Gestaltung des Produkts muss sozusagen der Verkehr erkennen, von welchem Betrieb oder welchem Hersteller dieses Produkt stammt. Und wenn das der Fall ist, dann besteht halt wettbewerbliche Eigenart. Natürlich muss diese Gestaltung irgendwo auch ausdrucksstark sein und das Allerweltserzeugnisse sind natürlich nicht geschützt. Und wenn man jetzt so einen Betriebshinweis sich anschaut, dann muss sich die Ware schon von anderen Produkten abheben und allein deswegen halt der Verkehr, der diese Ware auf der Straße sieht, sagen, okay, ja, das ist von dem und dem Hersteller.
Also schon so ein bisschen so ähnlich wie im Markenrecht, ne? Dass es halt genau, so ein bisschen Herkunfts- oder Betriebshinweis braucht.
Hm. Genau, nun muss man aber schauen, dass Kleidung und Accessoires halt in einem sehr schnelllebigen Wirtschaftssektor produziert werden. Und deswegen muss diese Anmutung schon irgendwie besonders sein. Und es muss auch eine lange Marktpräsenz regelmäßig da sein und ein umfangreicher Vertrieb. Und es ist halt wichtig, dass auch genau die gleiche Gestaltung immer wieder benutzt wird und sich dann durchgesetzt hat. Also es geht nicht um schnelllebige Trends, sondern letztlich um dauerhafte Designs. Das Ganze hängt dann oft zusammen auch mit der Bekanntheit der Ware, die dann den Umfang der wettbewerblichen Eigenart noch mitbestimmen kann. Das klingt jetzt so, als müssten das irgendwie ganz durchgeknallte Designs sein, die völlig verrückt sind. Das stimmt eigentlich so auch nicht immer. Es kann ja sein, dass man auch ein puristisches Design hat, was ganz schlicht ist und was trotzdem sofort erkannt wird. Dafür sind ja viele Marken oder viele Labels auch bekannt. Und da ist dann aber besonders wichtig, wenn man darüber geht, dass das eine sehr besondere Verarbeitung ist und sehr hochwertige Materialien sind, die unter anderem diese Gesamtanmutung mitbestimmen. Und wenn man jetzt ein paar Beispiele nennen will, damit man sich's vorstellen kann, so eine Kelly Bag ist auch ein Beispiel für ein puristisches Design. Das ist eine sehr schlichte Handtasche, aber trotzdem wird sie von jedem auf der Straße erkannt wegen der besonderen Gestaltung. Es ist nämlich so, dass der Taschenkörper trapezförmig ist und oben ist so eine Art Gürtel, mit dem man die Tasche zumachen kann und auch ein Hängeschloss dran machen kann. Also man kann die richtig zuschließen. Und natürlich hängt das zusammen mit der ganzen Geschichte, die um die Tasche und um Grace Kelly und so weiter zusammenhängt.
Wer mehr erfahren will, mag mal googeln. Der wird die Anzeigen zuerst sehen von Google. Kelly Bag kaufen. Also es geht bei Gebraucht ab 19.105 € los. Ich habe es gerade mal gemacht.
Das ist ein bisschen richtig, ja. Das ist schon. Aber wie gesagt, müssen nicht nur teure Produkte sein. Also ein anderes Beispiel sind auch Crocs-Schuhe. Die sind ja kosten günstige ja Plastiklatschen, sehr bequem und kosten nicht 19.000. Und die erkennt man halt auch an der Form. Also die haben hinten diesen Fersenriemen, den kann man umklappen. Da sind Löcher in den Schuhen drin. Und ich habe halt, als ich Beispiele rausgesucht habe für wettbewerbliche Eigenart, hatte ich auch ein Erlebnis gehabt. Ich war in der Deutschen Oper und ich war in den Meistersingern von Wagner. Und dort hat die Inszenierung ganz viele quietschebunte Crocs auf die Bühne gebracht und die Leute haben die alle getragen. Und das Publikum ist ja bei Wagner regelmäßig sehr konservativ. Und da gab es einen Buh-Orkan hinterher. Und dann, als die Leute die Treppe runtergegangen sind, haben sie immer wieder gesagt, Crocs, Crocs. Also ich hörte immer wieder das Wort Crocs irgendwie in der Luft und dann dachte ich, okay, ja, das stimmt, das hat wirklich wettbewerbliche Eigenheit. Die Leute erkennen das Design und wissen, dass das Crocs-Schuhe sind.
Du bist nochmal reingegangen in der nächsten Vorstellung, hast auch Crocs angezogen.
Richtig.
Sympathie. Extra gekauft. Okay. Jetzt hast du gesagt, okay, also daraus ergibt sich die wettbewerbliche Eigenart. Kann die auch mal irgendwie enden? Also was ist, wenn es das jetzt sozusagen überall gibt und alles so ähnlich aussieht, aber dann doch nicht? Ich denke übrigens immer, du hast ja eingangs gesagt, man muss ein bisschen zurückhaltend sein, damit das anzunehmen, aber es gibt ja immer mal wieder so Phänomene, meist jetzt nicht aus dem Modebereich oder vielleicht doch, aber da kennen wir nicht so aus. Aber hier diese komischen Spinner, kennt ihr die noch? Das gab's mal, das kam aus, also ich habe es erstmal in London gesehen und den Kindern mitgebracht und die gab's ja dann, wer sie jetzt in der Hand drehen konnte und es waren alle auf dem gleichen Prinzip basierend. Offenbar hatte da irgendeiner die Idee und dann gab's es dann in China und keine Ahnung. Also was ist, wenn es das sozusagen überall gibt? Ist es dann auch noch geschützt oder endet denn der Schutz irgendwann?
Genau, das ist halt so auch ein sehr wichtiges Problem, wenn man über das UWG geht, dass man, wenn man so eine Art Marktüberschwemmung hat mit Plagiaten, also an jeder Straßenecke wird eine Kelly getragen, ist es so, dass man halt dieser Schutz entfällt irgendwann, weil wir dürfen
bei Crocs wahrscheinlich als bei der Kelly Bag scheint mir so.
Es ist halt, man darf halt die Voraussetzungen nicht vergessen. Es muss halt diese Gestaltungsmerkmale dürfen halt nicht üblich im Verkehr geworden sein. Das muss immer noch ein Herkunftshinweis sein und die Leute müssen immer noch wissen, okay, dass wegen der Gestaltung ist es ein Originalprodukt. Und wenn 30.000 Konkurrenten das übernehmen, wird es dann schwierig. So leicht entfällt der Schutz nicht. Es ist so, dass die Voraussetzungen dafür streng sind und die Gegner müssen das auch beweisen, dass der entfallen ist. Also sie müssen ganz konkrete Beispiele aus dem Markt vorlegen und sagen, okay, hier sind 20 andere Hersteller, die haben genau das Gleiche und machen das schon seit Jahren, haben das ganz viel verkauft und das hat sich so komplett durchgesetzt, dass das so üblich geworden ist, dass es nicht mehr besonders ist, dieser Gestaltung und auch kein Herkunftshinweis mehr ist. Es ist aber auch gar nicht einfach, das zu belegen und man darf auch nicht vergessen, dass die Originalhersteller sehr stark hinterher sind, ihre Produkte zu schützen.
Muss man dann wohl, ne? Das ist ja dann die Konsequenz, wenn man nicht will, dass das quasi Gattungsbegriff wird, wäre es im Marken, bei der Wortmarke, Tempo und so weiter. Oder wenn man eben nicht will, dass alle denken, ja, das sind halt die Plastikschuhe, die alle tragen oder die Handtaschen.
Genau, also die sind da sehr stark hinterher und schicken viele Abmahnungen raus. Wir hatten neulich auch eine Abmahnung in diesem Gebiet bekommen und meistens ist es so, dass die Originalhersteller dann schon richtig viele Unterlassungserklärungen von anderen anhängen, ganz viele gerichtliche Entscheidungen anhängen und diese Marktmacht auch nochmal zeigen, dass da wir sind hinterher, ihr habt keine Chance, ergibt euch, unterzeichnet.
Wir sind hier der Monopolist und das Recht hilft uns dabei.
Genau, ja. Also letztlich muss man aber auch sagen, klar gibt es viele Nachahmungen und Plagiate, aber wenn trotzdem das Original immer noch so gut gestaltet ist, dass man immer noch weiß, okay, das ist ein Original-Croc, ist trotzdem der Schutz immer noch da. Ja, also das ist nicht so einfach auszuhebeln, wenn es erstmal erreicht ist.
Super. So, jetzt haben wir gehört, Markenrecht durch Eintragung oder Benutzung, Designrecht durch Eintragung oder gibt es auch einen eingetragenen Schutz. Wir haben den ergänzenden Leistungsschutz. Und jetzt nochmal der Schwenk zum Urheberrecht, hatten wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber vielleicht da nochmal ein bisschen Basics. Olivia, was ist das Urheberrecht nochmal?
Ja, also durch das Urheberrecht werden Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst geschützt. Und im Modebereich können auch die Modekreationen urheberrechtsfähig sein, wenn sie als Werke der angewandten Kunst angesehen werden. Das steht in Paragraph 2 Absatz 1 Nummer 4 Urheberrechtsgesetz. Das aber nur dann, wenn sie auch persönliche geistige Schöpfungen sind. Das ist so dieser rechtliche Formulierung.
Die Kreationistas immer sagen, dass das jetzt anders ist, als es jedermann gemacht hätte.
Genau, deshalb ist eine Gestaltung erforderlich, deren ästhetischer Gehalt einen solchen Grad erreicht hat, dass von einer künstlerischen Leistung gesprochen werden kann. Also das Werk sollte nicht bloß Ergebnis einer handwerklichen oder routinemäßigen Leistung sein, sondern halt darüber hinaus eine Gestaltungshöhe erreicht haben, die hoch genug ist, um halt diesen künstlerischen Faktor zu erreichen.
Also ist ja auch hier klar, ne? Ich kann da nicht Urheberrechtsschutz beanspruchen für ein Produkt, dessen Gestaltung sich aus der Aufgabenstellung ergibt. Eine Hose, wie wir es vorhin schon mal hatten, wird zwei Beine haben. Ja, also wenn es drei hätte, wäre es wahrscheinlich schon wieder gestaltungs ausreichend schöpferisch. Was sind so die Vorteile gegenüber den anderen Sachen, die wir jetzt schon gehört haben, den anderen Rechtsgebieten?
Also im Urheberrecht gibt es, es gibt kein Urheberregister oder sonstiges. Also die Registrierung ist nicht erforderlich, um Urheberrechtsschutz zu erlangen.
Und auch nicht möglich, ne? Das genau. Kriegen wir, in meinen Seminaren höre ich das immer. Wo kann ich das eintragen? Wo kannst du es nicht eintragen? Gibt es einen Urheberrechtsschutz? Hast du entweder oder hast du ihn nicht?
Genau, es entsteht, also das Recht entsteht von selbst durch die Schaffung des Werkes an sich. Und weitere Vorteile sind auch, es gibt, also die Rechte, die daraus entspringen, sind im Urheberrechtsgesetz geregelt in Paragraphen 11 bis 27. Und da sind auf jeden Fall einige sehr nennenswert. Das werde ich jetzt mal gleich machen. Und zwar gibt es beispielsweise das Recht in Paragraph 13 Urheberrechtsgesetz, nachdem der Urheber das Recht hat, dass seine Urheberschaft anerkannt wird, zum Beispiel durch Nennung. Und er kann auch entscheiden, ob und in welcher Form.
Deshalb steht auf den Crocs-Schuhen immer der Designer unten drauf. Also aus Unternehmenssicht wird man natürlich gucken, dass man sozusagen den Verzicht sich einholt. Ne? Dass der Urheber nicht, der Freelancer, der das entwickelt hat, drauf kommt zu verlangen, dass da jetzt irgendwie der Name genannt wird. Ja.
Genau. Außerdem hat der Urheber auch das Recht, Entstellungen seines Werkes zu verbieten, durch welche seine berechtigten Interessen gefährdet werden können. Das steht in Paragraph 14 Urheberrechtsgesetz. Also meist ist jede Veränderung oder Umgestaltung an dem entworfenen Kleidungsstück schon so eine Gefährdung der berechtigten Interessen. Von daher ist das ein durchaus wichtiges Recht. Außerdem in Paragraph 16 Urheberrechtsgesetz gibt es das Vervielfältigungsrecht des Urhebers, durch das den Urheber vor der Herstellung von Nachahmungen wird er geschützt. Also das hier ist auch der Unterschied zum Markenrecht besonders deutlich, denn eine Marke bietet ja keinen Nachahmungsschutz per se, da Marken im Gegensatz zum Urheberrecht gerade nicht dem Produktschutz, sondern der Kennzeichnung von Produkten dienen sollen. Es wird durch das Markenrecht an sich ja nicht für die Ware selbst der Schutz vermittelt.
Genau, das ist eine wichtige Unterscheidung, nochmal zu sagen. Bei der Marke kommt es nicht darauf an, wie das Produkt aussieht, sondern wie es gekennzeichnet ist. Und hier der Kopierschutz, den der 16 ja gibt, der eben auch zum Nachahmungsschutz wird, weil es ja nicht einfach einen Kopierer legen kann und dann genauso habe, sondern eben einfach nachgebildet wird, der ist dann eben auch erfasst. Prima. Also das ist sozusagen nochmal der Roundup zum Urheberrecht und dann habe ich natürlich da die gleichen Ansprüche, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Unterlassungsanspruch vor allem, ne? Auch Schadensersatz gibt es im Urheberrecht auch, die es ja auch dann bei den anderen Schutzrechten gibt.
Ich würde noch mal kurz was einwerfen.
Gerne.
Und zwar, was auch noch eine Besonderheit ist im Urheberrecht, ist, dass der Unterlassungsanspruch besteht nicht nur dann, wenn bereits eine Verletzungshandlung stattgefunden hat, sondern auch dann, wenn eine erstmalig droht. Also das ist auch nochmal so ein
Erstbegehungsgefahr.
Auf jeden Fall, ja. Genau.
Okay. Prima. Ich glaube, damit können wir es auch sein bewenden lassen. Zum Urheberrecht, also merke, ne, wenn ich ein Modeprodukt habe, ja, sollte ich mich natürlich um Markenschutz bemühen. Also nicht natürlich, aber es liegt nahe, das zu tun. Ich kann aber auch aufs Designrecht ausweichen, wenn es mir ums Produkt geht und um den Designschutz des Produktes. Zur Not würde ich mal sagen, haben wir das UWG und den ergänzenden Leistungsschutz besser vorgesorgt, hätte man, wenn man sozusagen sich ein anderes Schutzrecht vorher auswählt und nicht aufs UWG, auf den 4.3 ausweichen muss. Und das Urheberrecht, ja, schwebt ja immer noch so ein bisschen nebenbei. Es gibt ja auch Bildmarken, das ist auch, was ich dann immer mal höre, im Online-Kontext. Und die Frage, genießen die vielleicht zusätzlich Urheberrechtsschutz? Kann ich das jetzt eigentlich verwenden oder nicht? Also da die Konkurrenzen, da gibt es sicherlich mehr als eine Doktorarbeit dazu. Prima. Weiter geht's mit dem vermutlich letzten Teil. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie man Modeprodukte schützen kann. Wir haben über das Markenrecht gesprochen, über andere gewerbliche Schutzrechte gesprochen, darüber, was man machen kann, wenn man feststellt, dass seine Produkte nachgeahmt werden. Jetzt nochmal zwei kleine Use Cases, die vielleicht zeigen, dass die Mode sich schon auch weiterentwickelt. Und in dem ersten Aspekt oder der erste Teil, den wir uns hier rausgesucht haben, die ihr euch rausgesucht habt, war das Thema NFT. Wir haben ja über NFTs in Folge 20 von Herting FM mit der Nicole Beranek schon drüber gesprochen. Aber Konstantin, vielleicht kannst du uns nochmal kurz erklären, Betonung auf kurz, wie NFTs funktionieren, was das eigentlich ist.
Okay, aber nur ganz kurz.
Fertig.
Genau. NFTs, das steht für nicht fungibles Token, also fungibel heißt austauschbar. Und es geht quasi, also sehr vereinfacht gefasst, um quasi die Repräsentation von etwas, was digital oder in der echten Welt existieren kann, auf der Blockchain, also quasi wie so eine Wertmarke im Grunde. Und diese NFTs sind ja jetzt gerade in aller Munde und die können im Grunde für eigentlich alles Mögliche benutzt werden. Also in der Kunstwelt werden die jetzt natürlich ganz viel benutzt, aber zum Beispiel auch in anderen Luxuswarengebieten, zum Beispiel auch im Autohandel und sowas. Und gerade die Modewelt hat die jetzt halt auch total für sich entdeckt. Und zum Beispiel NFTs, diese Tokens, die werden eben auf der Blockchain gespeichert und sind dann in der Regel über einen Link oder sozusagen mit einer Wallet, quasi dem digitalen Portemonnaie von jemandem verknüpft und können halt einen Hinweis auf eben ein bestimmtes digitales Produkt oder auch auf ein echtes Produkt beinhalten. Und das kann man dann zum Beispiel in der Modewelt benutzen für ganz verschiedene Sachen. Vor allen Dingen so, was sich gerade bei hochpreisigen Sachen natürlich anbietet, quasi als Garant für Originalität, dass es eben wirklich eine Originalware ist und nicht irgendwie Grauware, irgendeine Fälschung ist. Aber zum Beispiel auch um
den Leben. Hängt dann im Schloss eurer Kelly Bag das NFT mit dran, das USB-Stick mit dem NFT drauf.
Genau, und da könnte man, ja, also da vielleicht eher ein QR-Code, wo man dann zum Beispiel den Hinweis, also einen Link kriegt oder sowas. Aber man kann zum Beispiel auch von einzelnen Stücken dann, zum Beispiel wenn die immer weiterverkauft werden, sozusagen den Lifecycle nachverfolgen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mantel von Burberry hätte und der ist mit einem Token verknüpft, könnte ich dann sozusagen über diesen Token jeden Transfer nachverfolgen und ich weiß ganz genau sozusagen, wer zwischendurch diesen Mantel in der Hand hatte.
Oder ist ein Alias hoffentlich nur, sonst schreit ja, natürlich der Datenschützer ja, in mir.
Auf jeden Fall. Ja. Aber grundsätzlich oder kann schauen, so vor mir hatte das noch niemand, theoretisch.
Ja.
Oder zum Beispiel, was natürlich auch eine ganz große Rolle jetzt spielt, also im Metaverse oder den Metaverses, den Metaversen, zum Beispiel auch, dass man damit einfach digitale Mode für seinen Avatar verknüpfen kann.
Genau. Gut, also wer das mit den NFTs nochmal ein bisschen ausführlicher, als es jetzt Konstantin gemacht hat, erläutert haben will, es gibt auch ein Webinar, ich glaube von dir und Nicole, ne?
Genau.
Zu dem Thema, wo ihr das auch nochmal ein bisschen auseinandernehmt. Jetzt hast du schon gesagt, was die Relevanz für die Mode ist, was ist die rechtliche Relevanz? Also welche Themen, ohne dass wir jetzt da in die Details gehen, aber welche rechtlichen Themen stellen sich da?
Alle im Grunde.
Alle. Es ist halt, ja.
Also wie Moderecht
und, selber. Und wir lassen mal Kryptobetrug weg als rechtliches Thema.
Genauso wie eben Moderecht total Querschnittsmaterie ist, sind NFTs, so tippen einmal alles an. Da haben wir auch Datenschutz drin, Bankenrecht, Anti-Geldwäsche und sowas, da gehen wir jetzt alles gar nicht rein. Aber zum Beispiel bei der Frage, wenn man eine NFT mintet, also kreiert, stellt sich die Frage sozusagen, ist das irgendwie urheberrechtlich relevant. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, wir sagen jetzt mal, das Kleid XY ist urheberrechtlich tatsächlich geschützt, wenn ich davon ein Bild hochlade und das mit einem NFT verknüpfe, ist das dann eine Verletzung des Vervielfältigungsrechts, des Rechts auf öffentliche Zugänglichmachung. Wie ist das überhaupt mit bestehenden Verträgen schon? Sozusagen ist das von Lizenzverabredungen alles abgegolten? Oder sozusagen, wenn jetzt jemand das neu verwerten möchte, der Künstler, die Künstlerin, kann er das noch selber machen oder muss er da irgendwie Geld gezahlt werden? Also das ist alles sehr im Argen. Aber zum Beispiel auch markenrechtlich ist das relevant. Also ganz viele Unternehmen tragen jetzt neue Marken ein, gerade für diese NFT- und Metaverse-Nutzung. Aber da stellt sich auch die Frage, ob das vielleicht von den bisherigen Eintragungen alles erfasst ist. Und da gibt es auch schon die ersten Streitigkeiten, also zum Beispiel Nike gegen StockX, wo es dann zum Beispiel darum ging, dass dann eben StockX Nike-Schuhe verkauft hat, verknüpft mit einem NFT. Und Nike das überhaupt nicht gut fand. Oder zum Beispiel Hermes klagt gegen einen US-amerikanischen Künstler, Mason Rothschild, der digitale Versionen der Birkenbag gemacht hat als Kunst, von denen Hermes jetzt argumentiert, dass es überhaupt alles Rufausbeutung ist und die Marke Hermes, also die Marke Birkenbag, verwässert. Während Rothschild eben argumentiert, dass es Kunst ist und dass eben keine markenmäßige Benutzung ist. Und da ist alles noch total unklar, muss jetzt eben erstmal sozusagen ausgestritten werden.
Schöner Beweis auch dafür, dass das jetzt hier zufällig mit NFTs zu tun hat. Aber die gleiche Frage würde sich ja auch stellen, wenn ich eine Tasche dieser Art nehme und daraus Kunst mache, ob das dann, ob der Hersteller da irgendeine, ein Say drin hat, ne, oder das verhindern kann, ob das dann irgendwie in dessen Marken etc. eingreift.
Genau. Und dann zum Beispiel aber auch so allgemeine vertragsrechtliche Fragen. Also, was man ja immer nicht verwechseln darf, ist, dass das NFT eben nicht das Werk selber ist, sondern eben eine quasi digitale Werkmarke, die darauf verweist. Und dann muss man eben vertraglich immer regeln, wer hat denn, wenn das, oder sozusagen das verknüpfte Produkt übertragen wird, was passiert denn mit dem NFT, wenn eins von beiden irgendwie mangelhaft ist, inwiefern kann es überhaupt mangelhaft sein, sondern wer haftet dann dafür, an wen kann ich mich wenden. NFTs sind ja immer so ein, sollen ja immer diesen Originalitäts- oder Provenienzhinweis beinhalten. Ist das wirklich so fälschungssicher, wie man denkt? Das alles muss eben vertraglich geregelt werden. Und da könnte man jetzt noch stundenlang drüber reden, aber tun wir lieber nicht.
Habt ihr ja zum Teil schon. Ihr habt nämlich auch schon zwei NFT-Beiträge bei euch in dem Blog. Sei ja nochmal erwähnt, fashionandlaw.de.
Genau, also Olivia hat schon zum Thema Nike gegen StockX einen Beitrag veröffentlicht, wo es eben um die markenrechtliche Relevanz geht. Und ich habe schon einen geschrieben, wo so ein bisschen die urheberrechtlichen Thematiken angetippt werden.
Ein Thema, was ihr auch schon in eurem Blog behandelt habt, ist das Influencer-Marketing. Und auch bei uns im Blog, bei uns im Podcast hatten wir das schon zweimal. Mein Kollege Fabian war in Folge 4 dabei, über das Influencer-Marketing ein bisschen ein Intro zu geben. Und in Folge 18 haben wir mit Stefanie Lehfeld, damals noch bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, über die Sicht einer Behörde auf das Influencer-Marketing geredet. Deshalb vielleicht in vergleichbarer Kürze, Slavik, was ist erstmal das rechtliche Problem beim Influencer-Marketing und dann vielleicht, wo ist hier die Verbindung zur Mode? Ne?
Genau, also das Grundproblem, in dem wir uns da bewegen, ist halt, dass der Verbraucher geschützt werden soll, wenn es um Werbung geht. Der Gesetzgeber will, dass der Verbraucher weiß, okay, jetzt gucke ich mir gerade Werbung an und ich werde gerade beworben. Und früher gab es ja vor allem Printmedien oder Fernsehen, wo das räumlich oder grafisch mit Werbeblöcken halt sehr klar war. Und als es die sozialen Medien aufkam, ist es ja so, dass man dort private und kommerzielle Äußerungen die ganze Zeit vermischt und der Verbraucher dem die ganze Zeit ausgesetzt ist. Und dort die Gefahr groß ist, dass er unterbewusst beworben wird, also schleichend, also Schleichwerbung stattfindet. Und der BGH hat sich damit sehr lange rumgetrieben. Es gab dazu auch 4 Influencer-Entscheidungen.
Was ja schon erstaunlich ist, ne? Ein vergleichsweise junges Phänomen, wenn ich mir überlege, wie lange es gedauert hat beim Keyword Advertising, bis da dann der BGH endlich und dann der EuGH entschieden hatte, ist es ja jetzt hier auf Drängen eigentlich nur eines Wettbewerbsverbandes, nämlich des VSW, dazu gekommen, dass da jetzt schon 4 BGH-Entscheidungen zu gibt, ne? Und die ein bisschen Klarheit schaffen.
Genau, und das Ganze mündete dann halt darin, dass der Gesetzgeber sagte, okay, das müssen wir jetzt alles regeln, das muss alles ins Gesetz rein und hatte diese Rechtsprechung aufgegriffen. Das Ganze mündete dann in den 5a Absatz 4 UWG hinein, der ja regelt, dass wenn man eine geschäftliche Handlung vornimmt, die einen kommerziellen Zweck hat und das Ganze nicht kenntlich macht, Und das Ganze den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst, dass er zum Beispiel die Möglichkeit kriegt, das Produkt zu kaufen, ist es halt schon unlauter. Und das passiert schnell, wenn man beispielsweise zum Beispiel bei der Entscheidung des BGH, da ging es um einen Post von Luisa Maxime Hus, das ist so eine Fitness-Influencerin, und die hatte ein Marmeladenprodukt verlinkt mit einem Tab-Tag. Also dort konnte man direkt zu der Herstellerseite gehen. Sie hatte dafür auch Geld bekommen, hatte das aber nicht gekennzeichnet. Und da fängt es dann schon an.
Und wenn es fängt ja sogar schon früher an, ne? Selbst wenn man kein Geld bekommt, aber irgendwelche Klamotten am Leibe trägt als Influencerin in den allermeisten Fällen und dann Fotos von sich macht, so funktioniert es ja nun mal, dann war ja der Vorwurf schon, jedenfalls des VSW, dass eben die Beteiligten dort letztlich doch eine geschäftliche Handlung vornehmen, obwohl sie gar kein Geld bekommen oder ihnen nicht nachgewiesen werden konnten, dass sie Geld von dem Bikini-Hersteller oder dem Blusen-Hersteller oder Verkäufer bekommen. Und dann eben der Vorwurf war, naja, ihr macht das ja nur, damit andere Werbepartner oder diese Werbepartner auf euch aufmerksam werden, weil man sei halt nicht mehr privat, wenn man irgendwie 800.000 oder 1,5 oder wie Kathi Hummels 4 Millionen Follower hat. Ne? Also insofern, ja, da kann man diskutieren mit der geschäftlichen Handlung, ist man wohl nach BGH-Rechtsprechung dann auch sehr schnell drin. Und das andere ist ja jetzt im Modebereich. Gut, da wird es ja, also aus Sicht eurer Mandanten, der Modeunternehmen, ja, da ist ja dann klar, dass es dann eine Bezahlung, also da gibt es ja in aller Regel ein Entgelt. Dementsprechend muss es dann eben auch eine Kennzeichnung geben. Ne?
Genau, also wenn man jetzt von der geschäftlichen Handlung spricht, da ist es halt nicht nur so, dass man da für ein fremdes Unternehmen Marketing macht, sondern man ist ja als Influencer oft auch ein eigener Unternehmer gewissermaßen, weil man nicht nur, man macht auch damit Marketing für sein eigenes Image, für seinen Account, und es geht sogar so weit, dass viele auch mittlerweile schon eigene Produkte haben, für die sie selbst Werbung machen. Das heißt, es ist ziemlich weit gefasst, was eine geschäftliche Handlung ist, und bereits wenn man ein Produkt verlinkt, kann man davon nach der Rechtsprechung ausgehen, dass das Einfluss hat auf die Kaufentscheidung.
Was wahrscheinlich auch so ist, ich will es nicht nochmal aufgreifen, ne? Aber wenn ich als Schirmbacher auf Twitter irgendwas schreibe, hier neuer Aufsatz in der WAP zum Influencer-Marketing, dann ist es natürlich eine geschäftliche Handlung und die auch möglicherweise die Kaufentscheidung jetzt nicht von Verbrauchern, aber von Leuten, die es entscheiden haben, beeinflussen soll. Nämlich, oh, der hat Ahnung, den beauftrage ich mal. Trotzdem will ich nicht auf die Idee kommen, meine Beiträge auf Twitter oder auf Instagram als Werbung zu kennzeichnen, weil ja jedem klar ist, dass das sozusagen meine Beiträge sind. Ne? Also spätestens da, wo die Leute eigene Modelinien haben, sehe ich nicht, dass da eine Kennzeichnungspflicht für gibt. Ne? Aber gut, das führt jetzt sozusagen in die Feinheiten schon rein. Bleiben wir nochmal bei dem Hauptfall. Also es gibt eine Bezahlung einer Influencerin und sie muss deshalb die Werbung, also oder ihren Post als Werbung kennzeichnen. Wie macht sie das? Was ist da am schlauesten oder am sichersten?
Ja, so besonders wichtig ist halt, dass man das deutlich macht. Es muss halt auf den ersten Blick für den Otto-Normalverbraucher sofort ersichtlich sein, dass gerade Werbung vorliegt. Und das macht man dann mit Begriffen, einfachen Begriffen wie Werbung oder gesponsert, die reichen auch. Aber es muss halt optisch hervorgehoben werden. Also das ist ganz wichtig.
Da gibt's halt auch Rechtsprechung, dass man nicht irgendwo in der Hashtag-Wolke genau. Ganz am Ende noch so ein verschämtes Ad reicht dann im Zweifel nicht aus. Prima, dann sind wir auch zu dem Influencer-Marketing. Auch hier, wie gesagt, tun wir in die Shownotes, gibt es einen Leitfaden von euch im Blog. Und habt ihr schon die nächsten Themen? Gibt es schon eine Pipeline, was die nächsten Themen sind für euren Blog? Worauf dürfen wir uns freuen? Oder macht ihr das einfach davon abhängig, was ihr als nächstes im Mandat habt und ausschlachten könnt?
Ich denke, wir könnten ein bisschen was zum urheberrechtlichen Schutz noch machen. Das kann man ja noch vertiefen. Das ja. Gute ist ja, dass wir versuchen auch, dass viele Beiträge aufeinander verweisen. Und wenn wir sagen, okay, was dieses Produkt angeht, geht es um den Schutz. Aber das kann man ja noch so schützen. Und dann kann man ja auf einen anderen Blog verweisen. Oder auf einen anderen Beitrag, meine ich.
Sehr gut. Prima, dann freuen wir uns da auf viele weitere Beiträge. Sei es noch einmal gesagt, fashionandlaw.de. Unsere Website gibt es auf herting.de. Wer direkten Zugriff auf die Podcasts haben möchte, braucht nur herting.fm einzugeben, also mit AE. und landet auf der Podcast-Landschaft, muss man ja fast sagen, aus unserem Hause. Unser Podcast Herting FM ist dann natürlich drunter. Der gerade neu aufgelegte Ping-Podcast Follow the Rechtsstaat, den der Max Adamek gemeinsam mit Nico Herting betreiben, wo sie sich mit dem öffentlichen Recht im Allgemeinen und dem Datenschutzrecht im Besonderen befassen. Und natürlich die Kollegen Fabian und Robert, die beteiligt sind am Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann. So, zurück hierzu. Wer Feedback geben möchte, podcast@herting.de, da kommt es unter anderem bei mir an. Ihr könnt natürlich auch an schirmbach@herting.de schreiben. Ihr könnt den Podcast abonnieren, Sterne, Bewertungen dalassen. Da freuen wir uns und rutschen in den Apple-Charts nach oben. Vielen Dank euch, dass ihr euch hier aufgemacht habt und trotz aller Widrigkeiten meiner Stimme zum Beispiel, wir uns jetzt hier endlich zusammengefunden haben. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Natürlich.
Danke.
Danke für die Einladung, Martin.
Sehr gut, das ist jetzt Zwang gewesen, aber sie haben es sich nicht anmerken lassen. ich muss schauen, ob ich noch von meinem Urlaub einen weiteren Podcast aufnehme. Hängt ein bisschen von dem Gast ab, den wir da eingeladen haben. Sonst hören wir uns erst im August wieder. Bis dahin, schönen Sommer und gute Ferien. Danke euch. Ciao.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.